Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Vuelta-Zeit, auch wenn es hier nicht so sonnig und warm ist wie in Spanien, wir deswegen auch von Stichen verschont sind. Grüße dich nach München. Hallo Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
So, es ist angerichtet. Wir sind, wir haben uns informiert, wir haben Sachen live gesehen, wir haben Sachen aus der Konserve gesehen. Wir sollten eigentlich, wie ich finde, bestens informiert sein, um euch ein bisschen abzudaten, was an den letzten Tagen passiert ist. Nee, ne?
Es geht überhaupt nicht. Das wäre, glaube ich, eher die Schweizer Version.
Ach, echt? Ja, ich bin ein Schweizer.
Die Schweizer sagen ja auch an der Tour de France und nicht bei der Tour de France.
Ach echt? Ja, dann sag ich mal, beschreiben wir jetzt mal, was da los war an der Vuelta. Ne? mit lieben Grüßen an dieser Stelle an den Christoph vom Rennrad-Blog.ch. Ich hoffe, es geht dir gut. Würde ich sagen, ne? Uns geht's gut. Wetter ist nicht berauschend. Pandemie ist immer noch da. Mehr gibt's nicht zu erzählen sonst. Also, Vuelta. Wir hatten aufgehört bei Etappe Nummer 4. Kurz um euch abzuholen. Es war im Gesamtklassement so, dass, wieder so ein Name, den ich hier aussprechen kann, Ryan Tarame geführt hat im Gesamtklassement vor Kenny Elizonde und, naja, Primoz Roglic als erster der Großen auf dem dritten Rang war. Es sollte sich danach ereignen auf der Etappe Nummer 5, Flachetappe. Wir hatten einen Sprint vorausgesagt, waren uns nur noch nicht so sicher, wer ihn gewinnen wird. Ich glaube, ich hatte gesagt Jakobsen, richtig?
Bin mir relativ könnte sicher. Sein.
Und du hast irgendjemand anders gesagt, das weiß ich nicht mehr. Gewonnen hat Jasper Philipsen. Wenig überraschend, dass es zu einem Sprinterkunft kam und er hatte auch schon die zweite Etappe gewonnen, deswegen eher in guter Form. Ich glaube, du hast wahrscheinlich erst bei Philipsen gesagt. Deswegen jetzt auch nichts groß Überraschendes, was an dem Tag da sich so ereignet hat.
Ja, der Sprint jetzt nicht überraschend vom Sieger her. Wir haben ja schon vorher gesagt in der letzten Folge, es sind da jetzt nicht so viele Weltklasse-Sprinter dabei. Man sieht dann auch hinter Fabio Jakobsen, Alberto Dainese, vielleicht eher bisschen unbekannterer Name im Sprint auf Rang 3 gekommen, aber was davor passiert ist, war natürlich ziemlich frappierend, weil da gab es immer mal wieder so Versuche, sage ich mal, eine Windkante zu bilden.
Ah, das war mir entgangen, ich habe nur die Zieldurchfahrt gesehen. Dann gut, dass du mich updatest.
Ja, und da wurde es dann recht hektisch und dann gab es auch einen Sturz im Feld halt und ja, da war halt dann der Leader unter anderem.
Ach ja, stimmt.
Betroffen, Ryan Tarame, der an dem Tag dann das Trikot abgeben musste an Kenny Elizonde. Und dabei haben sich dann auch zum Beispiel noch Romain Bardet, der da lange an der Straße saß, abgelegt. Und auch Mikel Nieve, kann ich mich erinnern, der da so eine riesige Wunde quasi quer übers Gesicht hatte.
Wenn ich mir so die sag mal schnell, das Gesamtklassement angucke. Bouchard wird wahrscheinlich auch da noch sich da beteiligt haben an der Geschichte. Ne? Wenn man so anguckt, wer da alles so um diverse Plätze abgerutscht ist. Ist es zumindest auch naheliegend. Ja, stimmt, das hatte ich noch übersehen, dass das an dem Tag war. Kurze Erläuterung an alle Hörer, ich muss aus Zeitgründen manche Etappen ein bisschen in einer anderen Reihenfolge gucken müssen, was so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Genau, Kelly Elizonde ist dann an dem Tag ins rote Trikot des Gesamtführenden geschlüpft. Gibt's noch mehr zu sagen über diese Etappe ansonsten?
Nein.
Also, wenn ich das eine schon vergesse, habe ich noch viel weniger mitgekriegt. Deswegen lassen wir das da raus. Vielleicht noch ganz kurz in der Punktewertung, was die sich ja an den in den Sprints ganz oft entscheidet dann auch, ist Jasper Philipsen wieder mit einem Punkt Vorsprung dann auf Fabio Jakobsen nach vorne gerückt. Also die haben auch da an der Stelle die Plätze getauscht, vielleicht um das mal auch hier an der Stelle zu erwähnen, ihre Gebühr. Kommen wir jetzt zur nächsten Etappe und da sollte es dann schon insgesamt ein wenig interessanter werden. Das war die Etappe Nummer 6 von Regena nach Alto della Montana de Culera. So, wir hatten gesagt, es könnte so eine Etappe werden, wo Leute wie Valverde, Matthews vielleicht auch noch und so weiter und so fort möglicherweise hinten raus eine Rolle spielen werden. Michael Matthews ist Sechster geworden, insofern lagen wir da jetzt nicht so komplett verkehrt, aber geworden ist es eher dann doch nicht, weil ein Fahrer wollte einfach nicht aufgeben und ich frage dich, hat er am Ende den Etappensieg geschenkt bekommen oder nicht?
Ja, also es war eine Ausreißergruppe vorne, die alle eingeholt wurden, bis auf einen Fahrer, Magnus Kurt Nielsen. Und ja, das hat sich quasi diese Entscheidung bis in die letzte Kurve hingezogen, ja, in diesem kleinen Schlussanstieg. Da war nämlich dann Primoz Roglic plötzlich dran und da stellte sich dann die Frage, ja, wollte er nicht mehr vorbeifahren oder ja, konnte er da nicht mehr vorbeifahren?
Also ich schätze Roglic als jemanden ein, also nicht jetzt hier so hier Eddie Merckx kannibalenmäßig, aber ich glaube nicht, dass er irgendetwas auf der Straße liegen lässt, was er mitnehmen kann. Und damit meine ich jetzt nicht mal die Kohle, die ihm vielleicht der Sieg reinbringt, sondern möglicherweise auch Sekunden, die er sich holen kann, die später entscheidend sein können. Und auf mich wirkt es wirklich so, also es wurde ja auch zwischendurch, waren die Moderatoren sich immer wieder unsicher, ne? Da hat man auch gemerkt, wie knapp die Kiste eigentlich wirklich war, ne? Also dann hieß es so, ja, der wird bestimmt noch gut, dann wird er doch nicht und hier 125 Meter und weniger und ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass wenn Roglic gewollt hätte, er das geschafft hätte.
Hatte ich auch so gedacht, also, ja, ne? Dass er da mal so einen halben Tritt irgendwie ausgelassen hat, als er dann dran war. Kann mir gut vorstellen, dass er da aus Paris-Nizza in diesem Jahr seine Lektion gelernt hat und ja, jetzt versucht vielleicht eher Alliierte im Feld zu finden, als sich noch mehr Feinde zu machen.
Okay, dann bin ich ja sehr, sehr, sehr beruhigt und sehr, sehr glücklich, dass du dieselbe Wahrnehmung hattest da an der Stelle wie ich, weil es hätte eigentlich, passte es nicht zu dem Bild, das ich sonst von ihm hatte und vielleicht ist es da wirklich zu so einem Sinneswandel bei ihm gekommen, weil er hatte so viel Geschwindigkeitsüberschuss vorher, hatte ich den Eindruck, dass das eigentlich, ich dachte, na, das war jetzt Absicht, dass er da nicht abgeschossen hat. Ist an dem Tag dann natürlich auch mit dieser Aktion dann ins rote Trikot gefahren und vor allen Dingen drängte sich für mich ein bisschen der Eindruck auf, Mann, ey, wenn jetzt nichts Ungewöhnliches passiert, könnte das auch eine langweilige Vuelta werden.
Na, erstmal fand ich das eine super taktische Leistung von Team Ineos, ja, okay, die da in diesem Schlussanstieg, also quasi schon kurz bevor die da unten reingefahren sind, in diese letzte 2 Kilometer Mauer, haben die komplett das Feld schon auseinandergerissen. Und man sieht ja auch, da gab es so einige Zeitabstände, bedingt auch dadurch, dass Leute teilweise von den Klassementsfahrern sich da auf den falschen Fuß erwischen haben lassen und dann weit hinten erst in die Steigung reingefahren sind. Dadurch, dass Ineos da halt so schnell reingeknallt ist, konnte man da gar nicht mehr so richtig vorbeifahren. Und
man war ja auch verwirrt bei den Ineos-Leuten, ne? Adam Yates komplett in Schwarz, ne? Ganz normales Style. Dann Carapaz, goldener Helm, goldenes Rad, sah auch anders aus als Yates. Und dann Bernal nochmal im weißen Trikot. Also das sah ein bisschen kurios aus, möchte ich mal sagen.
Der Ertrag war am Ende nicht so ergiebig, wenn man mal guckt. Bester Ineos-Fahrer dann an dem Tag war Egan Bernal als Siebtplatzierter, verliert er 8 Sekunden auf Primoz Roglic. Aber sie haben sich da, finde ich, aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Und du hast ja gesagt, Michael Matthews war bei uns einer der Kandidaten. Und bin mir relativ sicher, dass er auch wahrscheinlich die Etappe gewonnen hätte, wenn nicht zwischendurch zwei seiner Helfer da noch gestürzt wären, die ihm da im Finale gefehlt haben, weil die Bike Exchange waren halt diejenigen, die dann da nachgefahren sind, aber waren dann da in einen Sturz, unter anderem mit André Zeitz verwickelt, die dann im Finale gefehlt haben, diese Helfer. Und dann war Matthews quasi derjenige selbst, der sich dafür Roglic quasi aufgeopfert hat, um diese Lücke zuzufahren.
Ja, das waren komische Bilder. Aber
weil er gar keine andere Möglichkeit mehr hatte. Also wenn er nochmal hinkommen wollte, dann musste er selbst fahren, aber dann sind ihm halt die Beine eingeschlafen.
Deshalb. Ja, klar. Aber hätte ihm jetzt auch nichts gebracht, sich an Roglic hinten dran zu hängen, weil Roglic hätte am Ende des Tages sich gedacht, na okay, also ich brauche jetzt nicht den Matthews dahin führen.
Nö, ob er dann Sechster oder 20. wird, ist dann auch egal.
Ja, genau. Aber insgesamt fand ich das zumindestens so einigermaßen animiert am Ende und dass da auch alle mit reingehalten haben, hätte ich jetzt vorher, also alle Kapitäne so mitgegangen sind, weiß ich nicht, ob ich das vorher so erwartet hätte. Dass es bei diesem vermeintlich kleinen Anstieg, 1,5 Kilometer waren das ja so primal darum, dass es da schon so das Messer zwischen die Zähne genommen wird, hat mich positiv überrascht. Was natürlich man sagen muss, an diesem Tage wurde auch eine der zu Recht hier sehr, sehr genau betrachteten Wertungen auch komplett auf den Kopf gestellt, weil das Team Movistar und das Team Ineos betteln sich jetzt auch um die Mannschaftswertung. Ja, also vielleicht hat Ineos auch schon erkannt, das wird nichts gegen den Herrn Roglic und macht jetzt auch auf Mannschaftswertung. Also vom Team Movistar heißt lernen. Siegen lernen hier, Mannschaftswertung siegen lernen.
Ich glaube nicht, dass die da jetzt besonders drauf fahren, sondern
das ist auch nicht ernst gemeint.
Ja, so Beiwerk für die, ha? Huh?
Ja. Aber weil ich fand es halt lustig, weil die genauso auch mit ihren drei Leuten genauso vorne waren, wie es die drei Leute von Team Movistar zumindest zu diesem Zeitpunkt noch waren, weil die sind ja dann auch in der Gesamtwertung hinter Roglic wurden die Plätze 2, 3 und 4 besetzt, alles von Movistar-Fahrern.
Mhm.
Also besser kann man die Mannschaftswertung nicht abdecken, muss ich sagen.
Nee, eine sehr gute Ausgangsposition auch für die kommenden Etappen.
Dachte man zumindest zu dem Zeitpunkt. Es kam ja noch alles ganz anders. Okay, also Roglic habe ich schon erwähnt. Erster vor Enric Mas, vor Miguel Angel, Superman Lopez und Alejandro Valverde. Bernal immer noch zu dem Zeitpunkt mit 41 Sekunden. Rückstand gleich auf mit Valverde. Ganz nah dran. Also ich dachte mir da so, ja, jetzt, das kann auch so werden. Also das wird alles schön. Mikel Landa war auch noch da mit 1:12 so in Schlagweite. Adam Yates hatte ein bisschen was verloren mit 1:22, aber alles noch gut beieinander. Und es war dann angerichtet für die Etappe Nummer 7 auf den, wie hieß das, auf dem Balkon von Alicante? Oder wie hieß der genau?
Gandia nach Balkon de Alicante.
Genau. Ja, der Balkon von Alicante, habe ich mir immer gedacht. Und das war eine Etappe, wo ich wirklich, wirklich, also erstmal war ich schockiert, als du zu mir gesagt hast, wenn du es nicht live gucken kannst, guck ab Minute, ab Kilometer, ich glaube 44 oder 42 hast du gesagt. Mhm. Da dachte ich schon, eieiei, da erwartet mich aber ein dickes Brett. Aber man muss sagen, es hat sich auch gelohnt. Auch wenn der Einstieg in die ganze Etappe nicht unbedingt das Schönste war.
Nee, man muss sagen, Movistar hat da an dem Tag wirklich was versucht, von weit weg auch mal anzugreifen, nämlich dann in dem Fall mit Valverde in dem, ja, nicht in dem vorletzten, sondern in dem drittletzten Anstieg, Puerto El Collao, rund 40 Kilometer vom Ziel oder ein bisschen weiter weg, haben sie versucht, aus der Favoritengruppe rauszufahren. Ja, und dann war im Anstieg drin quasi so eine kurze Abfahrt. Mhm. Und da ist in so einer Rechtskurve halt Valverde durch ein Schlagloch gefahren und dabei ist ihm der Vorderreifen geplatzt. Und da hat er keine Chance mehr gehabt, sich irgendwie abzufangen und ist dann quasi unter so einer Leitplanke durchgesegelt und ja, musste dann aufgeben.
Ja, das war genau dieser Stelle, als du mir gesagt hast, steig da mal ein in die Etappe. Irgendwie gehört das zu Valverde ja auch dazu, ne? Also dieses Pech, was er da manchmal hat oder rumgedattelt. Klar, du kannst einen Schlag noch reinfahren, das kann alles passieren, das ist uns auch allen schon passiert, aber es darf eigentlich nicht passieren, also zumindest nicht in dieser Form.
Mir noch nicht zum Glück, aber ich frage mich halt, ja, also das muss ja schon heftig gewesen sein, dass da gleich der ganze Reifen einfach wegplatzt, sozusagen.
Also mir ist das im Prinzip Ähnliches passiert auch. Bei einer Abfahrt bei einem Gran Fondo in Italien runter, also bergab, ne, nicht richtig geguckt, hier schöne Landschaft, also war meine eigene Schuld natürlich, ne? Ich da rumgedaddelt wie so ein Touri und Schlagloch und ich bin in das Schlagloch rein und es hat direkt Peng gemacht, der Reifen war sofort platt, also 100% Druckverlust sofort, instant. Und ich konnte mich dann noch so gerade abfangen und mit Bremsen und Füße beide ausgeklickt und links und rechts ausgeglichen und konnte dann noch so auf dem, da war seitlich dann neben der Straße noch so ein, so Schottersand. Und da bin ich rein und konnte das abfangen. Bei Tempo, keine Ahnung, ich würde sagen 30, 40. Und alles gut gegangen. Reifen, neuer Schlauch eingezogen.
Aber bei dir kam da, glaube ich, keine Kurve, oder? Weil bei Valverde das Problem gewesen, sobald du dann halt einmal mit so einem Plattenreifen in Schieflage kommst, verkantet sich das Ding auf der Felge und dann ist Metall auf oder Carbon auf Straße und ja, das kann nie gut ausgehen. Nee.
Ja, man hat dann noch versucht, ich fand das wirklich auch schon fast rührend, wie dann die Mannschaftskollegen ihn noch geschoben haben mit mehreren Leuten. Ne? Also die haben den ja so abwechselnd versucht, ins Feld zurückzuschieben. Zeigt auch ein bisschen was von dem Standing, was er in diesem Team hat, also dass sich da alle für ihn aufopfern würden. Aber die Erkenntnis, obwohl der Herr Vogt noch in der Übertragung sagt, nein, das ist auf keinen Fall ein Schlüsselbeinbruch, weil dann wird er ganz anders da stehen. Die Schulter würde runterhängen. Soviel zum Thema Dr. Vogt. War es dann doch ein Schlüsselbeinbruch und es machte dann auch keinen Sinn mehr. Also das finde ich auch gut, dass man die Entscheidung dann so getroffen hat. Und ab dann ging es halt leider Gottes ohne Valverde weiter.
Ja, ging ohne Valverde weiter und diese Aktion eigentlich von Movistar, die da begonnen wurde, musste dann natürlich abgebrochen werden. Das war das Glück für die Fluchtgruppe, sage ich jetzt mal, weil die waren gerade heftig am Aufholen, das Hauptfeld, und die Fluchtgruppe konnte sich dann vorne behaupten mit Carlos Verona, Pavel Sivakov unter anderem und Michael Storer. Ja, und am Ende hat sich dann in diesem Schlussanstieg Michael Storer da durchgesetzt.
Der auch wirklich, also man hatte so den Eindruck, der wollte einfach so sehr gewinnen. Der hat immer wieder, es kam ja, Sivakov ist mehrfach an ihn rangefahren, wieder. Der kam auch wie Karl aus der Kiste immer wieder raus. Dann Verona hat sich nochmal versucht, an ihn ranzukämpfen. Aber egal, wer mit ihm fuhr, egal, wer sich da rangekämpft hat, der ist einfach ganz stur weitergefahren, hat seinen 360-Grad-Rundumblick angeworfen, weil er guckte immer in alle Richtungen, die man überhaupt gucken kann. So dass man ihm manchmal auch gerne zugerufen hätte, ey, jetzt fahr nach vorne, guck und fahr. Aber irgendwie war der unkaputtbar. Fand ich schön. Und für das Team DSM natürlich ein toller Sieg bei der.
Ja, wobei das natürlich so einen kleinen Beigeschmack für das Team hat. Der wird im nächsten Jahr nicht mehr für die Mannschaft fahren, sondern zu Groupama FDJ wechseln.
Ah, okay. Das hatte ich nicht auf Schirm. Aber mein Gott, also man hat eine Vuelta-Etappe gewonnen als Team. Ne? Das besser haben als brauchen den Sieg, das sage ich mal vorsichtig. Und was natürlich dazu kam, gab auch noch das Rennen im Rennen und die zweite komplette Fehleinschätzung vom Herrn Vogt, die ich auch noch im Ohr habe, der sagte so zwischendurch, ja, das rote Trikot wird jetzt auf jeden Fall an Großschartner gehen, bei dem Vorsprung, da kommen die nicht mehr ran. Naja, und das ist leider Gottes auch nicht ganz aufgegangen. Also um 8 Sekunden hat Felix Großschartner vom Team der Österreicher, vom Team Buranskoe, es dann nicht geschafft und ist in Anführungszeichen nur auf den zweiten Rang, aber ich sag mal, hätte man ihm vorher gesagt, du bist nach Etappe Nummer 7 auf dem zweiten Rang der Vuelta, hätte er wahrscheinlich gerne gesagt, ja, mach ich, nehme ich mit.
Ja, blöd für ihn, dass er da keinen Helfer mehr in der Ausreißergruppe hat, der war in dieser zweiten Gruppe quasi dann gefangen, musste da alles alleine machen, weil die anderen hatten dann größtenteils auch kein Interesse mehr, irgendwie noch mitzufahren, weil sie halt Fahrer vorne hatten und dann teamintern gebunden waren und ja, hat nicht ganz gereicht. Am Anfang des Schlussanstiegs sah es ja noch sehr gut aus, aber es gab dann ja auch noch ein Rennen bei den Favoriten, was da den Vorsprung von Großschartner hat enorm schmilzen lassen.
Ja, da wiederum bettelten sich Adam Yates, Roglic, Mas, Bernal, Angel Lopez, De La Cruz, die waren halt alle so miteinander beieinander und sind dann aber auch eigentlich alle einigermaßen gleichzeitig dann ins Ziel gekommen. Ne? Da hat jetzt keiner groß was verloren. Also Bernal sah zwischendurch, da hatte ich mal so den Eindruck, nicht so gut aus. Mhm. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn der auf einmal irgendwie hinten rausgefallen wäre. Landa hatte, glaube ich, an dem Tag, war das den ganz schwachen Tag, kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau, der hat an dem Tag auch schon eine halbe Minute rund verloren auf die alle anderen Favoriten. Aber ich hatte das Gefühl, dass da keiner so jetzt mit allerletzter Konsequenz gefahren ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also da hat jetzt keiner, also um den Sieg ging es eh nicht mehr, um irgendwelche Bonussekunden ging es nicht mehr Und ich glaube, die waren einfach froh. Also Carapaz war es auch noch. Carapaz ist ja auch nochmal, hat sich auch nochmal eine halbe Minute angefangen. Der ist ja mit Landa reingekommen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die haben jetzt zwei Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen eliminiert, aber mal aus dem näheren Kreis der Favoriten zumindest so ein bisschen an den Rand geschoben. Ne, wer war es denn? Da war dann noch jemand, Fabio Aru, nun ja, der auch mit dieser halben Minute. Das war jetzt was, worauf sich alle so ein bisschen einigen konnten oder womit, wo man gesagt hat, alles klar, gut. Damit können wir jetzt leben, ne? Aber so richtig Attacke wird dann nicht mehr gefahren.
Nee. Was ich noch einen ganz interessanten Randaspekt bei der Etappe fand, ja, apropos Schmelzen, da im Schlussanstieg waren keine Zuschauer zugelassen, aber nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern wegen Waldbrandgefahr durfte da keiner hin.
Ja, da unten ist es gerade echt sehr, sehr, sehr trocken und sehr, sehr, sehr heiß. Und ich meine, wahrscheinlich ist es für die Pandemie auch nicht schlecht, wenn da keiner am Rand steht. Aber primär, du sollte keiner hoch. Wobei ich auch fand, dass da trotzdem relativ lange noch Zuschauer irgendwie.
Ja, nur die letzten 3-4 Kilometer war halt gar keiner mehr da.
Ja. Und ich sag mal so, für uns als Zuschauer am TV hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht, um ehrlich zu sein. Also ich fand, so bei irgendeiner Etappe, weiß nicht mehr, ob es dies war oder die von heute, hatte ich nur so zwischendurch den Gedanken, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es die Spanier grundsätzlich sind, aber ich fand die Zuschauer eigentlich sehr diszipliniert, weißt du, nicht das Theater bei der Tour, ne, wo der Dinosaurier noch kurz der Gummiente tschüss sagt, während sie neben dem Fahrer laufen. Also das fand ich sehr, sehr angenehm zu betrachten.
Vielleicht liegt es auch einfach am harten Durchgreifen der Guardia Civil. Also man sieht da ja immer mal, dass die da nicht so zimperlich sind und auch den einen oder anderen einfach mal in Straßengraben befördern.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war immer in Spanien, ne? Wo die dann einfach so in den wegschubsen oder so. Mir hat auch mal jemand gesagt, da war ich noch sehr, 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 naja, so jung auch nicht mehr, aber so Teenager-Alter in Spanien im Urlaub. Und dann hat mir ein örtlicher Spanier gesagt, so sinngemäß, mit der Polizei kannst du spaßen, mit der Guardia Civil nicht. Nun ja, also nicht spaßen konnte man auch auf der Etappe Nummer 8, die wieder eine Sprintetappe war, mit dem Mann, der schon bei der Etappe Nummer 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nicht hat mit sich spaßen lassen, mit Fabio Jakobsen. Eine Frage jetzt dazu erstmal. Ich habe ja, wie gesagt, die Etappen so ein bisschen durcheinander geguckt. War diese Etappe Nummer 8 nach La Manga de la Mar Menor die Etappe, wo wir vorher darüber gelacht haben oder uns gefragt haben, was der Blödsinn soll mit dieser Landzunge?
Genau, das war die Etappe.
Ist dir irgendetwas damit dran aufgefallen?
Nein, gar nicht.
Gut.
Ja. Also gefühlt war das halt so ein, ja, 0815 Etappenende.
Ja, total. Also ich habe mich hinterher gefragt, ich habe dann extra noch nicht mehr nachgeguckt, weil ich dachte mir, irgendwie wahrscheinlich was verpasst, weil ich richtig hingeguckt oder so. Aber das sah ganz normal aus, wie jede andere Ankunft auf irgendeiner x-beliebigen spanischen Provinz, Hauptstadt am Meer. Also nichts Besonderes. Und das war jetzt auch gar nicht so schmal, wie wir dachten. Ne? Also es war breit genug.
Nö. Eine Ankunft eigentlich wie jede andere. So, ja, ein ganz normaler Sprint, wie man ihn sich auch wünscht, ohne größere Vorkommnisse.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn du damit keine tollen Bilder irgendwie produzieren kannst, Entschuldigung, Sonntagabend, aber wenn du damit keine tollen Bilder produzieren kannst, warum machst du denn so einen Kram? Also wenn es keinen Unterschied macht, das ist völliger Blödsinn.
Vielleicht haben sie gedacht, dass es dann für die Fahrer ein bisschen kühler ist, wenn sie dann direkt am Meer da irgendwie fahren.
Interessanter Punkt. Ich bezweifle, dass man so weit gedacht hat, aber könnte sein. Naja, also wir haben es jetzt, eigentlich haben wir alle Informationen zu der Etappe schon gegeben, oder? Fabio Jakobsen gewinnt vor Alberto, wie spricht man ihn aus? Dainese, Jasper Philipsen und so weiter und so fort. Der Einhorn ist auf Platz 5 gefahren, das hat mich gefreut. Aber ansonsten hat sich da jetzt auch im Gesamtklassement an dem Tag nicht wirklich was getan.
Nein, also da gab es keine großen Verschiebungen unter den ersten 25, zumindest nur das Punktetrikot hat mal wieder den Besitzer gewechselt von Jasper Philipsen zu Fabio Jakobsen.
Genau, der hat sich das zurückgeholt. Ansonsten, eine recht ereignisarme Etappe. Ereignisarme Etappe fällt mir noch ein. Wir hatten ja in der letzten Sendung nach Etappe Nummer 4 gesagt, Wie angenehm es doch ist, dass so wenig Stürze passieren und so wenig Fahrer ausscheiden. Das war ja jetzt, hatte sich dann auch erledigt, ne? Weil nach Etappe 7, also der Etappe, wo Valverde auch gestürzt war, da sind ja einige. Ucarthy, Reinhard Jansen, Van Rensburg, Emmanuel Morin, Mats Wirt Schmidt, also da sind einige dann auf dieser 7. Etappe rausgeflogen und seitdem eigentlich jeden Tag einer.
Ja, wobei ich glaube, bei Ucarthy, das war ja einer der großen Favoriten oder zumindest der zum erweiterten Favoritenkreis zählte, war es krankheitsbedingt. Nicht
Ja, okay, aber so grundsätzlich das Ausscheiden fing sozusagen, nachdem wir es hier als positiv dargestellt haben, dass so etwas nicht passiert bisher. Ja, und dann kommen wir zu heute. War eine Etappe, die man, fand ich zumindest, so einigermaßen gut nebenher gucken konnte. Weil, ne, also es war jetzt nicht so irgendwie so, also ne, Ausreißergruppe und aus dieser Ausreißergruppe, wenn ich das so, hat sich glaube ich 2 Stunden vor 100 so einiges vor Ziel Damiano Caruso. Ich glaube, im zweiten, ja, wir müssen uns darauf einigen, ne? Ist der zweite Anstieg der lange gewesen? Oder ja, ne?
Ja, da hat sich in diesem 30 Kilometer langen Anstieg von seinen Fluchtgefährten abgesetzt und ist die letzten rund 2 Stunden komplett alleine unterwegs gewesen.
Ja, vielleicht braucht er das auch mal. Ne? Manchmal gehen einem ja die Kollegen auch auf den Nerv, das muss man ja so sagen.
Ja, und letzten Endes muss man ja sagen, es war genau die richtige Entscheidung, nicht mit der Fluchtgruppe weiterzufahren, sondern selbst loszufahren, weil am Ende war er der Einzige, der sich da hat noch vorne halten können. Und ich kann mich erinnern, sein Vorsprung war ja mal so bei 4,5, fast 5 Minuten und übrig geblieben sind am Ende 1,05 noch.
Das ist nicht zu viel, hat aber gereicht. Ich fand auch in dem Fall, das war aber auch so eine Nummer, man hat, also im Vergleich zu der Nummer vom, wie hieß er noch gleich, war das so eine Nummer, dass ich da immer irgendwie das Gefühl hatte, dass es sehr kalkuliert. Weißt du, was ich meine? Dass
das, ja, der ist da ja nicht auf der letzten Rille gefahren.
Genau, der hätte immer noch ein bisschen was zulegen können. Also das war, war so eine Nummer, wo ich dachte, der hat das irgendwie im Griff, im Gegensatz zu Core, wo es ja eigentlich, naja, wie soll man sagen, ging es ja Vollgas und es reicht oder es reicht nicht. So war die Nummer bei denen, ne? Aber das war...
Siegen oder sterben.
Ja. Ja, ich hätte es jetzt vielleicht nicht ganz so martialisch ausgedrückt, aber von der Idee her hast du durchaus recht. Aber nicht nur vorne, also der eigentlich interessantere Teil ja, ne, also wie gesagt, Caruso habe ich irgendwann so Mitte des letzten Anstiegs eigentlich schon so abgehakt gehabt, so nach Sieger. Aber es gab ja noch andere Nummern, die durchaus besprechenswert sind oder was passiert ist. Und da muss man eigentlich anfangen mit dem Team Ineos, was du noch bei der Etappe Nummer 7 so gelobt hast, wie sie taktisch klug gefahren sind, wie sie sich positioniert haben. Naja, und auch heute ist da irgendwie, als wenn man denen heute Morgen irgendwie den koffeinfreien Kaffee gegeben hätte. Weil das war ja irgendwie so gar nicht das, was man erwartet hat.
Ja, ich habe die Taktik nicht so richtig verstanden oder die Sinnhaftigkeit dieser Taktik, wie die agiert haben. Die hatten halt Bernal und Adam Yates als ihre guten Klassementfahrer da vorne und am Ende verliert dann Adam Yates so rund 40 Sekunden auf Primoz Roglic. Egan Bernal kommt dann nochmal 30 Sekunden weiter hinten rein und zwischendurch hat dann immer Yates mal attackiert, dann hat er wieder auf Bernal gewartet, hat für ihn Tempo gefahren und ich persönlich bin der Meinung, wenn Yates selbst halt voll durchgezogen hätte und gleich eventuell versucht hätte, da hinter Roglic und Enric Mas hinterherzufahren, dann hätte er weniger Zeit verloren, als er sie so verloren hat und Bernal hätte genau die gleiche Zeit verloren, die er jetzt verloren hat.
Ja, also es wirkte, also man hatte das Gefühl, dass das heute die Etappe war, wo man hinterher sagt, hier hat das Team Ineos auf den falschen Leader gesetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil, also für mich war eindeutig, also Bernal war ja schon bei der vorletzten, also bei der letzten Berginsel. Lass mal diese Sprint, Dinger mal raus, ne? Bei der letzten Bergetappe war ja auch schon so, dass man nicht unbedingt so das Gefühl hatte, da ist schon so das letzte Quäntchen in ihm drin, ne? Was rausgedrückt werden kann. Und bei Yates, es wirkt für mich einfach so, als wenn Bernal noch eine Woche braucht oder anderthalb, um in Topform ist, und Yates ist schon da. Und ich finde es sehr riskant, dann so nach dem Motto, also ich würde ja sagen, immer denken, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, lieber jetzt Yates ranfahren lassen, anstatt darauf zu hoffen, dass Bernal in Form kommt.
Ja, aber interessant ja, dass die da Yates zurückhalten sozusagen, dann müssen sie ja sich sehr, sehr sicher sein,
genau,
dass Egan Bernal noch so richtig gut wird in der zweiten beziehungsweise in der dritten Woche. Was für mein Dafürhalten, das spricht meiner Meinung nach nicht so super viel dafür, weil irgendwie fehlt dem einfach dieser Explosivität. Also da irgendwie mal eine Attacke mitzufahren, hast du mal gesehen, wenn die anderen losgefahren sind, hat er gleich 50 Meter Rückstand gehabt, die konnte er zweimal wieder zufahren und dann konnte er halt immer nur so sein Tempo weiterfahren, was mir auch aufgefallen ist, weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber ich finde, er saß da wieder ziemlich schräg auf dem Rad.
Ja, also ich habe, das wurde in Übertragung, habe ich das so mit einem Ohr gehört und habe es dann auch ein paar Mal gesehen, dass er relativ oft im Stehen gefahren ist, was sonst gar nicht so seine Art ist. Ne, das würde ja das, was du jetzt sagst, auch so unterstreichen. Aber also wenn dir jetzt am Fernseher auffällt, dass er komisch auf dem Rad sitzt, wenn den Moderatoren auffällt, dass er mehr im Stehen fährt als sonst, dann spricht ja noch mehr dafür, dass das heute eine nicht wirklich, wirklich, also dass das eine komische Entscheidung, nennen wir es mal eine komische Entscheidung ist, jetzt dann da nicht von der Kette zu lassen, sondern immer noch zu glauben, dass Bernal so gut ist. Ich meine, vielleicht hat er auch einfach im Training Werte gefahren, die so jenseits von allem ist, was wir da jetzt im Moment sehen, dass man sagt, es lohnt sich auf jeden Fall, da auf Bernal noch zu warten.
Vielleicht kommt er denn ja auch wirklich so noch so richtig gut in Form jetzt erst. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein Egan Bernal dann ja schon weiter ist mit der Form. Und man hätte das zweifelsohne, denke ich, besser regeln können und Yates nicht so viel Zeit verlieren lassen.
Naja, und vor allen Dingen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Bernal insgesamt so weit vorne ist, ne? Also Bernal liegt ja insgesamt 15 Sekunden nur vor Yates. Also jetzt nicht so, dass es da zum derzeitigen Zeitpunkt einen himmelweiten Unterschied geht. Yates ist der schlechtere Zeitfahrer, ganz eindeutig, ne? Da wird er sich auch noch was einpacken. Aber ich weiß auch nicht, also ich glaube, das kann heute die Etappe sein, wo man sagt, okay, hätte Ineos damals auf Yates gesetzt, anstatt auf Bernal, wäre Roglic in größere Schwierigkeiten gekommen. Zumindest das, weil also das Team Movistar, jetzt wenn man mal davon absieht, dass Valverde traurigerweise raus ist, die sind ja, ich will nicht sagen richtig gut dabei, aber mit Platz 2 und 3 haben die da schon Eisen im Feuer und mit den zwei Kapitänen, das hätte jetzt einfach, ist eine gute Grundlage, um da Alarm zu machen gegenüber Roglic.
Ja, also von der Stärke her sind die beiden Fahrer von Movistar, also Lopez und Enric Mas, ja momentan wirklich super, super drauf.
Ja.
Aber ich finde, das hätte man taktisch vielleicht auch von deren Seite noch ein bisschen besser lösen können, weil Roglic hat es halt immer geschafft, ich sag's jetzt mal ganz plump, einen Dummen zu finden, der für ihm die Kastanien aus dem Feuer holt und nachzufahren.
Ja, weil, Moment. Aber ich weiß nicht mehr, weil ich habe die beiden Etappen heute gesehen. War das bei dieser Etappe oder war das bei der vorletzten Etappe von Freitag? Da gab es mal einmal eine Situation, da ist Roglic selber hinterhergefahren. Bei Kilometer.
Das war heute.
Bei Kilometer 8, glaube ich, noch 8 vom Ziel. Genau, da war es heute. Ich habe mir noch gemerkt, Kilometer 8 vom Ziel war es. Und da ist der hinterhergefahren und das sah wirklich aus. Also, wenn ich irgendwann nochmal ein Motor-Doping-Video sehen möchte, dann sah das.
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Das sah aus, wie als wenn der spielen würde mit denen.
Ja.
Also
wirklich. Ja, also der ist da schon extrem leichtfüßig da wieder so eine Lücke zugefahren.
Ja.
Und danach habe ich mir dann halt ja immer so gedacht, dann ist halt Lopez mehr oder weniger die ganze Zeit von vorne gefahren, wo beispielsweise Yates mal weggefahren war. Und da, ja, würde ich halt sagen, dass es eher die Aufgabe ist, von Primoz Roglic da die Situation zu kontrollieren und das Loch zu schließen. Und wenn ich halt schon sehe, dass der so stark ist, ja, dann reduziere ich ja nicht noch unnötig weiter meine Kräfte als die Movistar.
Ja. Aber als Roglic da hochpedaliert ist, da dachte ich auch, alles klar, kommt, ey, pack die Räder ein. schick dem einfach den Preis und gut ist.
Wobei am Ende, als er dann Enric Mas ist dann losgefahren mit Primoz Roglic und Roglic kam dann eine Sekunde, also kamen beide quasi zeitgleich ins Ziel, eine Sekunde Unterschied am Ende. Da dachte ich mir dann schon so, ja gut, viel schneller könnte jetzt Roglic auch wahrscheinlich nicht fahren, weil der sah dann auch schon ziemlich mitgenommen aus im Ziel.
Der Akku war halt recht klein, ne? Der muss ja verstecken im Rahmen irgendwo. Keine Gerüchte streuen, sonst gibt es noch Ärger oder sonst eine Klage am Hals. Nee, aber das war, ja, ich glaube auch, dass Roglic da wahrscheinlich, also nee, man könnte auch sagen, okay, der ist wirklich nur so schnell gefahren, wie er musste. Ne? Also der fährt halt auch vielleicht immer nur bei 90%. Und da hat er mal 100% gegeben, als er da hochgefahren ist. Ansonsten, wir müssen immer bedenken noch, wir haben jetzt gerade mal die erste Woche durch, ne? Das sind noch 2 Wochen. Und wenn du es dir erlauben kannst, als Fahrer jetzt schon Kräfte zu sparen, naja, warum nicht? Also halte ich für fast noch vernünftig.
Ja, und die beiden, die dann vorne waren, Roglic und Mas, die sahen halt noch extrem locker aus teilweise, wenn die anderen hinten schon richtig gelitten haben. Also man sieht es ja jetzt auch im Gesamtklassement, dass sich die beiden von den anderen absetzen. Also Primoz Roglic führt im roten Trikot mit 28 Sekunden vor Enric Mas und 1,21 vor Miguel Angel Lopez. Also da ist ja schon, ja, fast eine Minute Abstand von Platz 2 zu Platz 3. Und bei Enric Mas ja, ist es jetzt vielleicht endlich mal so der erhoffte Durchbruch beim Team Movistar. Also der fährt wirklich eine extrem starke Vuelta und kann mir schon vorstellen, dass es sich zwischen den beiden dann ausgehen wird, zwischen Roglic und Enric Mas.
Ja, also das, für mich ist er auch im Moment der Einzige, der Roglic zumindest so ein bisschen Paroli bieten kann oder ihn zumindest ein bisschen fordert im Vergleich zu den anderen. Ich bin noch nicht ganz, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was beim Team Ineos passieren wird in den nächsten Tagen. Weil da ist alles möglich, das ist möglich, dass die sich irgendwann mal den Plan zurechtgelegt haben und gesagt haben, alles für banal, der kommt in der letzten Woche und die Werte, die wir von ihm haben, sind so phänomenal, das lohnt sich und das wird so, der Plan wird so aufgehen und vielleicht geht der auch auf, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Zeitpunkt, also da muss man sich, wie du es eben sagst, da muss man sich schon sehr, sehr, sehr sicher sein, ob das läuft. Ich meine, Bernal und Yates, muss man auch sagen, sind jetzt auf Platz 5 und 6 mit rund 2 Minuten beide, also 1,52 und 2,07 Abstand. Das ist jetzt nicht die Welt. Das muss man auch sagen. Ne? Also, und ich mache mir ja immer aus, was passiert denn, wenn so ein Roglic mal, warum auch immer, ne, sowas wie heute Felix Großschartner passiert ist. Ne? Der hat heute Hitzschlag bekommen und hat da mal direkt irgendwie, wie viel hat er eingeschenkt bekommen? 3 Minuten oder irgendwie sowas, ne?
Ist von Platz 2 auf Platz 9 gefallen in der Gesamtwertung.
Ja, ne, also der hat da richtig heute eingeschenkt bekommen. Das kann, also ich wünsche es keinem, ich möchte nicht, dass eine Grand Tour durch so etwas entschieden wird. Ne? Aber stell dir mal vor, Roglic kriegt jetzt mal so einen Hitschlag, ne, und packt sich 3 Minuten ein. Dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Weil dann hast du halt von Mass bis Yates sind es dann halt so rund 1,5 Minuten nur, wo dann alle drin sind. Ne? Also das könnte dann auch nochmal richtig spannend werden.
Und gespannt bin ich auch mal auf die Taktik vom Team Bahrain Victorious dann in den nächsten Etappen, weil die haben es ja jetzt, also die haben zwar an dem Tag mit Mikel Landa jetzt den ganz großen Verlierer gehabt, dass sie aus der Gesamtwertung mehr oder weniger mit 4 Minuten Rückstand, die er kassiert hat, verabschiedet hat, ist jetzt auf Platz 16 mit 5,47 Rückstand schon. Und sie haben aber dadurch, dass auf dieser Etappe zum, wo war das, meine ich, Balcon der Alicante, Jack Haig, da vorne war in der Ausreißergruppe, hat der sich wieder zurückgefahren in der Gesamtwertung nach vorne, also dem hat man wieder Zeit zurückgeschenkt und der war auf der heutigen Etappe auch richtig stark als Vierter reingekommen und den haben die jetzt im Gesamtklassement noch weit vorne. Und die haben ja halt mit Gino Maeder, mit Caruso, mit Wout Poels und mit Landa eine unheimlich starke Mannschaft. Mhm. Also das ist ziemlich unberechenbar, wie die das Rennen beeinflussen werden in den nächsten Tagen.
Ja, und ob die dann auch Also ob die mit dieser Truppe versuchen, jetzt noch jemanden im als Gesamtleader zu etablieren oder ob es da einfach nur noch drum geht oder ob die Alarm machen, um Etappensiege rauszuholen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass die sich aufgrund, also dass Landa sozusagen als Leader für das Gesamtklassement vorgesehen war, der ist jetzt raus, dass man aber sich vielleicht dann sagt, okay, wenn der Plan nicht aufgeht, dann holen wir uns jetzt Etappen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der Fall sein wird. Ich weiß nicht, ob die ihren Kapitänen 2 und 3 sozusagen zutrauen, den Gesamtsieg da zu holen. Also ob Jack Haig schon so weit ist oder was heißt schon so weit? Also der ist ja jetzt nicht auch kein Jüngling mehr, ne? Aber
ja, aber du hast ja gesehen, der ist jetzt auf der Etappe mit den Allerbesten im Gesamtklassement auch den Berg hochgefahren. Warum sollte das dann nicht auf den nächsten Bergetappen auch können? Und ich sehe so ein bisschen so vielleicht eine Parallele zur Taktik vom Team Jumbo-Visma bei der Tour de France, als dann Roglic rausgeflogen ist, wie jetzt Landa, okay, der ist nicht ganz ausgeschieden, ist immer noch im Rennen, aber hat sich aus der Gesamtwertung verabschiedet und dass man da wie mit Vingegaard bei Jumbo-Visma auf Plan B, nämlich auf Jack Haig setzt.
Also was mich da so ein bisschen dran zweifeln lässt, ist einfach, dass, also er ist ja jetzt nicht mehr der neueste Profi, ne? Also der macht den Kram jetzt schon ein paar Jahre. Also ich gucke, habe mir gerade hier mal aufgerufen, seit 2013 und der hat halt ein fünfter Platz gesamt bei der Dauphiné. Dann, also ich habe hier noch keine dreiwöchiges Rundfahrergebnis von ihm.
Ja, aber er hatte ja das Problem, vorher durfte er nie auf eigene Kappe bei einer 3 Wochen Rundfahrt bei Mitchelton sozusagen fahren, bei Bahrain. Bekommt er jetzt vielleicht mal die Chance, da auch vorne mitzumischen?
Ich bin gespannt. Na, also, hey, Australier durchaus immer gern gesehen. Soll er ruhig machen. Ne, nur ich bin mir nicht sicher. Weißt du, wenn er bisher noch nie irgendwo mal, ob es dann jetzt auf einmal von heute auf morgen, ich weiß es nicht genau.
Muss man ja auch nicht, also es reicht ja immer, wenn sie einen Fahrer, zumindest einen starken Bergfahrer bei ihm belassen und den Rest von der Leine lassen, sage ich jetzt mal. Interessant zu wissen wäre jetzt auch mal, was ich noch nicht in Erfahrung habe bringen können, was genau, welches Problem Landa hat. Also ob es dem gesundheitlich schlecht geht oder ob der einfach nicht in Form ist, wenn er halt nur ein temporäres gesundheitliches Problem vielleicht hat, dann wäre das natürlich noch eine Option, um mit dem, vielleicht wenn er einigermaßen wieder hergestellt wird, dann in Woche 2 und Woche 3 als taktische Waffe zu arbeiten.
Ja, wobei, also das müsste schon jetzt irgendwie so eine Nummer sein, wie jetzt dieser Hitzeschlag oder irgendwie sowas sein, weil den, wie viel hat er sich reingeholt? 9 Minuten?
4 Minuten, also er hat jetzt 5,47 Rückstand. Ja. Es ist halt auffällig, dass er auf den anderen Etappen davor auch schon tendenziell immer leicht Zeit verloren hat. Also auf dieser Etappe Balcon de Alicante beispielsweise hat er eine halbe Minute Runde verloren und das spräche ja eher dafür, dass es entweder ein größeres gesundheitliches Problem ist oder aber er einfach noch nicht in der Verfassung ist, die er sich wünscht.
Ja, der hat ab quasi Etappe Nummer 6, ne, dann immer mehr eingepackt an Rückstand. Ja, schade, aber ne, vielleicht geht da die eine Tür zu und dafür geht für Jack Haig eine Tür auf. Wer weiß. Vielleicht, ja, warum nicht? Also, ne, ich bin da ja gar nicht, ich bin nur ein bisschen skeptisch, ob so ein Haig dann in die Rolle direkt schon reinstürfen kann. Aber vielleicht sieht das auch als genau das, was es ist, nämlich die Chance für sich, sie da vorne zu etablieren. Also dann soll das passieren. Haben wir den Gesamtstand jetzt? Doch, haben wir, glaube ich, schon mehr als eindeutig oder alle Namen schon durch.
Umrissen, ne? Ja, also dann hinter Platz 3, also wie gesagt, hinter Platz 2, Enric Mas tut sich eine Lücke von rund einer Minute zu Miguel Angel Lopez auf. Mas hat 28 Sekunden Rückstand, Miguel Angel Lopez 1,21, dann Jack Haig 1,42, Egan Bernal 1,52, Adam Yates 2,07, Ciccone 2,39, Sepp Kuss 2,40, Felix Groschartner 3,25 und David de la Cruz beschließt die Top 10 mit 3,55 Rückstand.
Ja, vom Team UAE. Habe ich auch diese heute in der Übertragung irgendwie nur so richtig mitbekommen, wie sehr die aufrüsten gerade schon wieder, ne? Also, dass da Geld eigentlich keine Rolle spielt.
Ne, klar. Also, die können einem Fahrer ein beliebiges Gehalt bezahlen.
Ja, also es ging.
Die können einfach in den Vertrag reinschreiben, Summe X, die Fahrer wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, schon krass. Naja, aber offensichtlich, ne, also wenn man sich mal so anguckt, was sie bisher an Victory, also hier an Siegen geholt haben, jetzt mal, wenn man von Pogacar mal absieht, der mit der Tour de France natürlich den wichtigsten Sieg, aber so viel, also ich sag mal so, das Team Ineos war in seiner besten Zeit oder in seiner, und wollen wir mal noch nicht behaupten, dass sie schon vorbei ist, irgendwie so vollumfänglich besser, habe ich so das Gefühl. Irgendwie, wenn ich mir nur so die Platzierungen angucke.
Ja, sie haben ja auch, jetzt sage ich mal, in diesem Jahr, klar, haben sie schon einige Leute, die auch Etappen bzw. Klassiker abschießen können, aber im nächsten Jahr wird diese Fraktion ja nochmal gestärkt, also durch beispielsweise Alvaro Hodge, Pascal Ackermann, also da holen sie ja jetzt nicht nur Leute für die Helferrolle für Tadej Pogacar, sondern auch Leute perspektivisch, die einfach Rennen gewinnen können.
Also und man muss da gucken, also die Last Victories werden 24 Siege aufgelistet, wobei auch der Gesamtsieg dann damit eingezählt wird. Und von den 24 Siegen hat 12 Pogacar eingefahren. Also bis dato muss man sagen, ist Pogacar das Team UAE. Zumindest wenn es um die Siege geht. Schon krass. Naja.
Ja, also man sieht es ja jetzt auch bei der Vuelta, also so ein David de la Cruz, na gut, der fährt ja jetzt irgendwo um Platz 10 rum. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, auf so eine Platzierung zu fahren. Und heute hat man auch mal gesehen, Rafael Majka geht da mal in eine Spitzengruppe, aber kann jetzt auch keine Bäume ausreißen.
Nee, das war so ambitionslos oder so teilnahmslos will ich nicht sagen, aber so entweder er musste und hatte keinen Bock oder mei. Also es wird nicht so. Mir fällt das Wort nicht ein, so
durchdacht.
Ja, so, also mit Herzen dabei. Ne? Also so mit dem nötigen Ernst oder mit dem nötigen Engagement oder ich weiß. Fällt keine richtige Formulierung ein. Nicht mit dem letzten Willen. So, das ist, glaube ich, trifft es noch am ehesten. Dem letzten Opferbereitschaft oder. Gut, dann sind wir schon mal bei Etappe Nummer 9. Haben eigentlich alles gesagt. Teamwertung noch wichtig. Movistar weiterhin da. Ineos hat natürlich nach dem Verkacken von heute da können sie das quasi sich von der Backe schmieren. Und das wird gar nichts werden. Gepunkt, also hier Bergtrikot. Damiano Caruso nach seinem Auftritt fanden ständigerweise. Bardet hat sich da ein bisschen hochgearbeitet. Und Jakobsen weiter im gepunkteten Trikot. Machen wir die Vorausschau. Was jetzt
ja, kommt? Ja, also morgen, also Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Sonntagabend, am Montag ist dann der Ruhetag am 23.
Sie.
Am 24. ja, wie schon angesprochen in unserer Etappenvorschau, Vuelta-Vorschau, der südlichste Punkt mit Rincon de la Victoria erreicht. Das ist eine Etappe, 189 Kilometer. Für Pancheure so ein bisschen fast den ganzen Tag, ja, nicht tellerflach, aber einigermaßen flach entlang der Meeresstraße da an der Costa del Sol. Und dann geht es noch so ein, ja, so 20 Kilometer im Vorziel, so ein Abstecher ins Inland zum Puerto de Almarchar, 10 Kilometer mit 5%.
Ganz kurios irgendwie, finde ich das, ne? Weil die machen ja eigentlich wirklich nur so einen Schlenker ins Landesinnere rein, um dann wieder anstatt die Küstenstraße einfach geradeaus weiterzufahren, frage ich mich ein bisschen, was hat der Streckenplaner sich denn da gedacht?
Weil, ja, möchte halt keine reine Sprintetappe haben.
Ja, aber dafür ist es dann auch wieder, finde ich, zu wenig. Also glaubst du, also wird ein Ausreißer werden an dem Tag, da bin ich fest von überzeugt. Weil ich glaube nicht, dass sich die Favoriten jetzt an dem Berg da irgendwie schon wieder kaputt machen werden?
Glaube ich tendenziell auch nicht. Und ja, sehe jetzt auch keine Mannschaft so mit richtigen Ambitionen, die das komplette Feld über fast 200 Kilometer da zusammenhalten würde.
Ja, und der Berg ist, glaube ich, auch zu schwer für die Sprinter einfach. Das bin ich felsenfest von überzeugt.
Ja, klar. Also da kommt kein Vollblutsprinter mit drüber.
Ne, und deswegen glaube ich einfach, dass es so eine Art Ausreißer-Etappe wird, also dass sich, da werden einfach ein paar Jungs in diesem Anstieg, in diesen 10 Kilometern da Vollgas geben, darüber fahren und aus einer Gruppe von 25, 30 Leuten wird sich das entscheiden. Dann kommt am, das war jetzt Dienstag, Mittwoch eine bisschen komische Etappe, finde ich. Also das könnte eine extrem spannende Etappe, glaube ich, werden. Oder das kann auch wirklich irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes sein.
Ja, ich fürchte fast, dass es so ein zweiter eingebauter Ruhetag wird von den Fahrern und da einfach eine ziemlich große Ausreißergruppe in Richtung Val de Peñas bei diesen 130 Kilometern rund fahren wird, weil da gibt es zum Schluss einen Zweitkategorieberg noch. Mhm. Der ist 8,8 Kilometer mit 5% im Schnitt und dann noch so eine kurze Rampe zum Ziel hoch. Also glaube nicht, dass sich da so viel bei den Klassements-Favoriten tun wird. Dafür ist der Berg nicht schwer genug. Und für die Sprinter ist das nichts. Und ja, welches Team soll da Ambitionen haben, das Feld zusammenzuhalten?
Ja. Oder es ist wirklich so, dass durch irgendeinen Zufall, durch irgendwie eine blöde Aktion, was weiß ich, hatten wir jetzt auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, erstaunlicherweise so 2-3 technische Probleme auch mal zwischendurch bei Fahrern, ne? Also wo dann eine Schaltung hier nicht funktioniert hat oder dort irgendwas
war. Ja, aber sitzt das Problem in der Regel auf dem Fahrrad, hat man ja oft gesehen. Also bei einem Pavel Sivakov, als der beispielsweise da dieses Problem in Richtung Balkon der genau. Alicante hatte, da war es ja einfach das Problem, der hat runtergeschaltet und in dem Moment voll durchgetreten. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Ratschlag eigentlich immer beim Radfahren. Dann sollte man lieber ein bisschen langsamer machen, irgendwie mal einen Tritt halb durchziehen nur. Ja, ja. Und dann nicht voll drauf einprügeln, wenn man gerade schaltet.
Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie so etwas, also wollen wir, ne, ich bin ja, oder wir sind, glaube ich, kann ich für dich mitsprechen, nicht dafür, dass durch so etwas entschieden wird, aber stell dir mal vor, an dem Tag passiert so einem Roglic das bei Kilometer 73 oder so. Oder bei Kilometer 95 oder 90 so irgendwas, ne? Und da sehen ein paar Leute oder er hat einen Platten auch nur. Ja, man attackiert da natürlich nicht, ne? Aber also ich kann mir, wenn man da wollen würde, also wenn sich da ein paar Fahrer zusammenschließen und wollen Alarm machen, dann wäre das, glaube ich, ein Tag, wo man etwas versuchen könnte. Klar, das ist alles noch ein bisschen zu leicht und aber, weiß nicht, irgendwie Windkantensituation irgendwie bei einer dieser komischen, die fahren ins Landesinnere, ne? Ja, aber von da weht auch der Wind. Ich glaube auch nicht, dass da viel passieren wird an dem Tag, aber so ganz ausschließen, wer weiß.
Nö, aber auf der anderen Seite hat er ja jetzt, wie wir schon vorhin gesagt haben, vielleicht ein paar Alliierte im Feld, die ihm in so einer Situation eher zur Seite stehen. Auf der anderen Seite, ja, er hat durch sowas halt, durch einen doofen Sturz einfach auch Paris-Nizza verloren.
Ja. Dann geht's nach Córdoba, der schönen Stadt. Ich gehe einfach davon aus, also diese Anstiege sind nicht so schwer, meiner Meinung nach. Sind halt noch so 20 Kilometer ins Ziel, ne? Also das will ich mich gar nicht festlegen, ob es eine Sprintankunft gibt oder nicht.
Also es sind 175 Kilometer von Jaén nach Córdoba.
Ja.
Und ja, am Ende fährt man da auch wieder rund um Córdoba irgendwie so eine Schlaufe und ja, eine Sprintankunft. Da glaube ich jetzt persönlich nicht dran, weil dieser, heißt der Berg wirklich so? Alto del 14%, also Alto del 14%, dieser letzte Berg.
Also du guckst ja bei Pro Cycling Stats und ich gucke bei, bei Vuelta und da steht es auch so. Und bei keinem anderen Berg ist die Prozentzahl angegeben, deswegen wird der wirklich so heißen, glaube ich.
Ah ja, Altotel 14%.
Ja. Wird dieser berühmte spanische Likör, der 14% nur an den Hängen dieses Berges dürfen die Trauben produziert werden für diesen Likör. Deswegen heißt er so. Das hat jetzt nichts mit dem Anstieg zu tun, auf gar keinen Fall.
Ja, ich glaube, für die Sprinter auf jeden Fall hängen die Trauben ein bisschen zu hoch an dem Tag, ja. weil der Anstieg dann doch ein bisschen zu schwer ist, also so 7,3 Kilometer mit 5,7%. Klingt jetzt nicht so heftig, aber da ist halt dann ja so eine 12% Rampe fast über einen Kilometer drin. Da kommt keiner mit drüber.
Aber, beziehungsweise nicht aber, sondern und es unterstreicht dein Argument noch, das ist auch, wenn ich das richtig verstehe, zumindest mit meinem Halbwissen hier, ist das so ein Berg, wo es oben eine Bonifikation gibt, oder? Also bei mir steht auf der Vuelta.
Ja, genau.
Da gibt es so eine Zeitbonifikation, was dann ja aber vielleicht auch nochmal dafür, ne? Vielleicht sagt man dann beim Team Ineos, Yates, pass mal auf, die holst du dir jetzt mal.
Ja, also schade. Aber ich glaube nicht, dass die dafür halt versuchen werden, das Renngeschehen den ganzen Tag zu kontrollieren.
Nee, aber auch im Hinterkopf.
Auch das wird dann eher was wieder für Ausreißer sein.
Aha. Ja, aber es im Hinterkopf zu haben, schade. Haben ist besser als brauchen. Das ist die Etappe am Donnerstag. Genau. Und nehmen wir den Freitag dann nochmal mit, weil da passiert eh nichts. Das ist eine flache Etappe. Sprintankunft, behaupte ich mal. 203 ist, glaube ich, die zweite oder dritte längste Etappe auch, ne? Oder gehört zumindest mit den 200ern zu den deutlich längeren.
Belmes, Belanueva de la Serena, also 200 Kilometer, ja, fast flach. Wo man sich dann wieder so fragt, ähnlich wie beim Giro, da diese vorletzte Etappe, werden die Fahrer da wahrscheinlich nicht so begeistert sein, sowas dann bewältigen zu müssen.
Ja. Und dann am Samstag, da ist dann wieder Großalarm und einer der Tage, wo man die Vuelta gewinnen kann, nicht gewinnen kann, aber vielleicht verlieren beim Pico Villuercas, der ein ordentliches Brett ist.
Ja, und wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, zwischendrin dieser eine Hammerberg, 3 Kilometer mit 13,5%.
Ja. Also das kann am Samstag da ganz, ganz übel zugehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da werde ich die Aufnahmetaste mal länger gedrückt haben. Ab wann muss man gucken? Ab wann werde ich am Samstag gucken müssen? Ich behaupte ab Kilometer 150. Also du wirst mir wahrscheinlich am Samstagnachmittag sagen, schau ab 16 Kilometer vom Ziel. Das ist meine Prognose.
Schwierig zu sagen.
Ja, absolut. Aber ich glaube, also glaubst du, ich glaube nicht, dass dieser mittlere Berg, der extrem steil ist und extrem schwer ist, schon die ganzen Pfeffs da so durcheinander wirbeln wird. Dafür ist einfach die Abfahrt, die wahrscheinlich auch halsbrecherisch ist und die dann, ich sag mal folgenden, rund 40 Kilometer, Pi mal Daumen, noch zu viel und auch schwer genug, dass man wieder rankommt. Weißt du, wenn das jetzt einfach nur 40 Kilometer flach wäre mit ein bisschen Rückenwind und Roglic sich 2-3 Jungs noch dabei hat, die ihm helfen, also einer von seiner Mannschaft, einer von Education First, die er sich jetzt gekauft hat, dann würde ich das noch eher für möglich halten. Aber so, glaube ich, wie die Etappe aufgebaut ist, glaube ich nicht, dass das bei diesem mittleren Berg schon entschieden werden kann.
Nee, nur wenn da halt einer wirklich Schwierigkeiten haben sollte von selbst aus.
Es könnte von dieser Gruppe von, fassen wir es jetzt mal ein bisschen weiter, von 5, 6, 7 Fahrern, die um den Vuelta-Sieg mitfahren, da wird vielleicht ein oder zwei auf der Strecke bleiben, ne, und da nicht drüber kommen. Ich glaube, vielleicht ist das so ein Tag, wenn Bernal in Form bis dahin kommt, ne, andersrum. Wenn Bernal nicht in Form kommt bis dahin, das und da hinten rausfällt, da könnten dann sich die anderen sagen, okay, jetzt geben wir Gas, damit wir ihn los sind, zum Beispiel. Aber das ist alles ganz, ganz viel Spekulation. Und hoffentlich werden wir vielleicht auch Ende der Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann sagen, okay, dadurch, dass sich jetzt Folgendes ergeben hat, wird sich auch taktisch Folgendes ergeben für diese Etappe. Wir werden sehen.
Naja, also eine Etappe gibt es dann ja noch vorm Ruhetag, Etappe 15.
Achso, dann nehmen wir die an, ja.
Ja, und das ist halt eine richtig schwierige Bergetappe, wie ich finde. Naval Moral de la Mata nach El Baracco, fast 200 Kilometer. Mit auch, ja, teilweise richtig langen Anstiegen drin, also 15 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer, also da sind schon ordentliche Dinger drin, da wird mit Sicherheit nochmal ausgesippt.
Ja, also ich glaube, dass zumindest nach diesen zwei Etappen in Kombination so 2-3 Leute sich von dem...
Ja, aber desto mehr wir jetzt so diese Woche mal durchgeguckt haben, desto mehr drängt sich bei mir auch der Eindruck auf, dass dann diese Etappen am Dienstag und am Mittwoch doch ganz spannend werden könnten, weil ja potenziell danach ja mehr oder weniger 1-2 ja, Etappen zur Verfügung stehen, wo man sich so ein bisschen zumindest Anführungsschlusszeichen wieder erholen kann. Und warum dann nicht mal auf dieser Etappe am Dienstag dann in diesem Zweitkategorieberg doch was probieren?
Meine Rede, ne? Also passieren kann es, aber vielleicht sagen sich auch die Favoriten oder die Teams, pass mal auf, wir machen einfach eine sehr, sehr lange Ruhewoche. Das kommt noch so viel Schweres, Und gibt so eine Art Abkommen untereinander oder man macht es nicht schlimmer als nötig und sagt sich, alles klar, dann machen wir jetzt einfach mal einen Ruhetag und danach 3 Tage, wie soll man sagen, Regenerationstraining, um dann in diese nächsten 2 Etappen voll attackieren zu können. Soll mir nur recht sein, ne, wenn dann das passiert, was das Resultat daraus wäre, nämlich dass wir da 2 Feuerwerksetappen bekommen.
Ja, also wird man sehen, aber daraus zieht für mich so zumindest die erste Hälfte der 2. Woche ihre Spannung, ob es da einer mal wirklich drauf anlegt. Mhm.
Und das wäre ja jetzt, also das wäre eigentlich das perfekte Szenario für Ineos und Yates. Weil
ja, das ist ja, also so finde ich für mich schon so ein Grundgesetz des Radsports, wenn du halt siehst, du kannst von Primoz Roglic jetzt im direkten Duell 1:1 am Berg nicht abhängen. Da muss ich ja eigentlich als sportlicher Leiter überlegen, was kann ich machen, welche anderen Möglichkeiten bietet mir so eine Rundfahrt noch, um Zeit rauszuholen. Wenn ich es am Berg selbst nicht schaffe, muss ich es entweder auf der flachen, auf einer Windkante beispielsweise machen, oder aber in einer Abfahrt vielleicht oder in irgendeinem hinterlistigen Terrain, wie beispielsweise jetzt auf diesen beiden Etappen, wenn es das da geben sollte, dass ich es da mal probiere und versuche, ihn da in Schwierigkeiten zu bringen, wo ich doch auch weiß, dass meine Mannschaft Team Ineos rein zahlenmäßig, was man jetzt auch gesehen hat, stärker tendenziell besetzt ist als das Team Jumbo-Visma.
Ja, also du musst ja halt, keine Ahnung, du musst in dein Rezeptbuch gucken und vielleicht ist das am Dienstag so ein Tag, wo man irgendwie das andere Rezept mal auspacken muss. Keine Ahnung, also so mit den Mitteln, die sie bis jetzt, also nicht nur bei dieser Rundfahrt, aber auch bei anderen Rundfahrten, mit den bisher benutzten Mitteln kommt man dem Roglic da einfach so nicht unbedingt bei. Das muss man einfach mal so realistisch jetzt sagen.
Hallo? Ja, definitiv. Ach. Das ist genau das, was ich gerade andeuten wollte, ja, dass man es einfach mal vielleicht auf eine unkonventionelle Art
mit anderen Worten zusammenfassen wollen. Ne, weil, wie will man es auch sonst machen? Also ich meine, sonst braucht man auch gar nicht antreten.
Ja.
Übertrieben gesagt. Ne? Also, weil irgendwas muss ja passieren. Naja, wir sind gespannt. Also, ich freue mich, jetzt mal so als Gesamteindruck oder ich finde, da, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, wie wird diese Vuelta wohl werden? Wird sie das, hält sie das, was, oder wir haben uns ja viel davon versprochen, ne? Oder haben gesagt, okay, die Strecke und die Teams und das, was da präsentiert wird, könnte zu einer spannenden Welt. Jetzt so nach der ersten Woche, geht es in die Richtung, die du dir erwartet hast?
Ja, ich finde es noch erstaunlich offen jetzt, also dass da noch eine ganze Gruppe von Fahrern ist, die um den Sieg mitfährt, ist dann doch eine erfreuliche Geschichte, finde ich.
Mhm. Ja. Also mir tut es wahnsinnig leid, dass Valverde raus ist. Klar, das ist ein Verlust, aber mein Gott, ne, das gehört dazu, das passiert. Das ist traurig, dass es ihn erwischt hat. Aber hätte es ihn nicht erwischt, hätte es vielleicht jemand anders erwischt. Schade. Ich finde auch, dass die Vuelta noch, also ich war heute ehrlich gesagt, als diese Roglic-Geschichte da kam, 8 Kilometer vor Ziel, war ein kleiner Downer für mich. Da muss ich ehrlich zugeben, weil da dachte ich schon so, ach, verflucht, das ist jetzt doch ist irgendwie zu gut. Aber insgesamt mit Team Movistar, mit Team trotzdem auch Ineos und so weiter und so fort, habe ich immer noch das Gefühl, das könnte noch eine ganz tolle und spannende und offene Vuelta werden. Und das macht Spaß.
Da stimme ich dir voll zu, ja.
Supi, dann haben wir jetzt 4 Stunden über die Vuelta geplaudert. Bleibt es noch, euch eine schöne Vuelta zu wünschen, mich bei euch allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken für euer Mitmachen, für euer Spenden und was auch immer. Und sei es auch nur hier und da mal eine Nachricht schicken und eure Freude zum Ausdruck bringen, was wir machen. Und möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, Thomas, für deine Einschätzung heute.
Ja, ich danke.
Ja. Alles klar, macht es gut, habt eine gute Woche und ja, es ist zwar Montag, aber da müssen wir alle durch und das nach dem Montag kommt auch ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann ist ja auch wieder Wochenende. Tschüss.
Tschüss.